ich habe ja jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass mit diesem Sonnenschein, den es aktuell gibt, wir endlich in die Richtung kommen, dass der Frühling jetzt durchstartet. Und es ist abends auch immer schon lange hell. Ich weiß, wir klingen jetzt wie alte Leute, aber es ist wirklich so.
Mein Rücken zieht auch nicht mehr so, wenn es mal wieder kälter wird. Für heute ist auch noch ein bisschen Gewitter angesagt. Habe ich hier gelesen.
Gewitter? Wo denn?
Twitter. Twitter mit Paul Ronsheimer und Armin Laschet. Das wär's doch mal. Nee, also so langsam beruhigt sich dieser April, der immer macht, was er will, wieder. Und wir kriegen verständliches Wetter, möchte ich es mal nennen. Also nicht irgendwie drei Wetterzonen an einem Tag, sondern es geht auf den Frühling zu. Die Bäume wachsen, sogar die Nordheimer Innenstadt blüht.
Schön.
Ne? So mit Tulpen und Narzissen.
Ja, wirklich schön. Ne? Euer Friseur-Podcast, quasi der Nordcast, wir sprechen über die weichen Themen. Wie ist das Wetter? Was habe ich gekocht?
Und wir reden heute auch über Stuhlgang tatsächlich.
Du lieber Gott, das alles in einem Nordcast.
Ja, es beginnt mit dem Kochen und endet, naja.
Hintenrum.
Ihr wisst schon. Viel Spaß.
Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke.
Für ihn ist die K-Frage längst geklärt. Er hat als Gesprächspartner Konstantin Mennecke ausgesucht, nämlich Christian Vogelbein.
Das C steht übrigens für Christian.
Das C in der CDU steht für Christian. Ja, für alles andere ist es fraglich.
Es gibt keinen Christian in der CDU, oder? Also wir haben ja einen Christian.
Ich muss erst die Zuhörer begrüßen. Du kannst jetzt nicht einfach hier alle alten Gepflogenheiten aufbrechen. Oh, zum 196. Ja. Mal. Euer Podcast für Südniedersachsen, für alle Menschen, die draußen irgendwie kreativ unterwegs sind. Und das sind ganz viele Menschen in diesen Tagen. Richtig durchstarten tut der Kreis Jugendring zusammen mit dem Landkreis Nordheim. 100.000 Euro. Die Hälfte ist schon weg. Jetzt zuschlagen oder Tor 3. Christian, schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist.
Ja, wir müssen dringend mit Ulla Kock am Ring sprechen, liebe.
100.000 Mark, die soll nochmal einen Koffer bringen.
Ja, ne, und mal gucken, ob der Schlüssel passt. Es waren auch immer Opel, die da standen. Also es waren Autos, die eigentlich kein Mensch haben wollte.
Die wurden in NRW aufgezeichnet. Ne? Da hatten die von Endemol ihre Studios, weil es die Nähe war zu den Niederlanden.
Genau. Aber damals waren Opel, glaube ich, auch noch Autos, die man haben wollte. Heutzutage.
Ach, die sind gar nicht so schlecht.
Ja, die werden jetzt langsam wieder. Also neulich hatte ich einen Opel vor mir, wo ich mir auch dachte, Mensch, das ist ja doch wieder ein Auto, ein schönes.
Ja, ich würde erstmal so weit gehen zu sagen, es ist wieder ein Auto.
Ja, vier Räder, ja. Lenkrad, ein Elektroauto, Ampera oder so, ist das nicht der Opel sogar?
Ich weiß, ne? Den gibt es aber glaube ich nicht mehr.
100
den Opel
Kilometer Ampera, Reichweite.
Genau, richtig, damals die ersten Autos. Deutsche Autobauer wollen mächtig nachlegen. Wir erinnern uns, Volkswagen schmeißt momentan alles raus. ID3, 4, 5, 6, 7 bis 40 gefühlt. Man will die Elektroauto-Sparte aufbohren. Mercedes-Benz hat in diesen Tagen ein neues Elektroauto vorgestellt.
Von Audi gibt es mittlerweile auch ein RS-Modell, rein elektrisch, den GTRS. Den finde ich sehr hübsch.
Bei Elektro steht das für richtig schnell.
Ja, das stimmt. wobei neulich erst wieder herausgefunden, die Audi nennt ja seine Elektroreihe e-tron, was auf Französisch so viel heißt wie Scheiße.
Ja, ja, offensichtlich. Also weiß ich nicht.
Ein bisschen ärgerlich. Genau. Genau. Skoda ist übrigens der nächste VW-Konzern, eigene Markenbetreiber, der ein Elektroauto vorstellt, den Enyaq oder so ähnlich, der jetzt auch demnächst vorgestellt wird. Das sage ich auch deshalb, weil eine Werbeanzeige dazu auf Nordheim jetzt zu finden ist und wir vielleicht die Gelegenheit haben, dieses Auto mal zu testen. Und auszuprobieren. Aber dazu
von Skoda?
Ja, von Skoda.
Ah, auch interessant. Ja, fahre ich auch gerne mal.
Wir gucken mal. Hauptsache elektrisch, würde ich sagen.
Christian, ich würde sagen, wir fangen mit dem für mich aufregendsten und großartigsten Thema an.
Ja.
100.000 Euro hat der Landkreis Nordheim zusammen mit dem Kreis Jugendring für die Jugendarbeit bereitgestellt.
Das sind die zweiten 100.000 Euro. Ne? Es gibt ja irgendwie klassische 100.000 Euro, die werden jedes Jahr für Projekte ausgelobt. Und das sind nochmal 100.000 extra, speziell für Jugendarbeit in der Corona-Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Ja.
Und da gab es Fördergelder, die man beantragen konnte. Man konnte sich an den Kreis Jugendring wenden. Der hat damals im Auftrag des Landkreises ein Konzept ausgearbeitet, was unter anderem besagt, es muss nachhaltig sein, diese Projekte, die man da beantragt. Ne? Man braucht ein gutes Konzept, was auch sagt, wie wollt ihr Jugendarbeit nach Corona oder während Corona oder wie auch immer hilfreich möglich machen. All solche Sachen. Die ersten 50.000 Euro irgendwie sind weg. Ich habe es jetzt in der Pressemitteilung in verschiedenen Zeitungen gesehen. Unter anderem fürs Jugendrotkreuz, für die Kreisjugendfeuerwehr.
Ach, deswegen sitzt du so schräg, weil das Portemonnaie voll ist.
Weil das Portemonnaie ist richtig. Ja, das hat der Landkreis, hat das bar ausgezahlt. Ja, aber nur in kleinen und nicht markierten Scheinen.
Dabei stand doch gestern in der HNA, dass jetzt Kartenzahlung ganz hip ist.
Kartenzahlung im Trend, ja. Nutze ich aber auch, seitdem es Apple Pay gibt, funktioniert das ganz gut, aber irgendwie seitdem ich ein neues Telefon habe, funktioniert das noch nicht so richtig. Also weiß ich nicht, jetzt mit meiner IKEA Family Card bezahlen, die ist zwar da und auch eine Subway Card, aber so bei der Kreissparkasse, da hakt es immer noch ein bisschen. Funktioniert aber super, liegt jetzt nur am Handy. Ja, Geld für die Jugendarbeit, ich bin gespannt. Wir gehen in eine weitere Richtung. Wir haben jetzt nämlich gesehen, der Kreisjugendring hat ganz aktuell am Dienstag, während wir hier aufnehmen, mitgeteilt, dass jede Menge Geld schon abgerufen ist und man das Projekt weiter aufstocken möchte. Ich würde sagen, Jugendarbeit gerät auf die Überholspur. Da gibt es eine Finanzspritze, die, glaube ich, viele auch anregt, nochmal, oder so ist meine Hoffnung zumindest, alte Strukturen aufzubrechen und dieses, das haben wir schon immer so gemacht, neu zu überdenken.
Dann frag doch mal nach Armin Laschet, ob der das mal übernimmt.
Das ist die, das tut mir in meinen leid. Augen, das Sinnbild von weiter so.
Ja.
Und die große Frage, die der Jasmin ja auch gestellt, ob ich darüber überhaupt reden möchte. Armin Laschet, ich sage ja mal, ich arbeite fürs Parlament. Armin Laschet, habe ich die Sorge, dass er von diesen zwei Kandidaten derjenige ist, der eher für ein weiter so ist. Und bei Markus Söder aus Bayern glaube ich, dass so ein Mir san mir Gedanke bundesweit ausgeprägt in manchen Bereichen vielleicht mal ganz schlau wäre, weil man sagen muss, in Bayern hat man diesen kräftigen gemeinsamen Zusammenhalt und das, finde ich, fehlt uns manchmal in der gesamten Bundesrepublik.
Es fehlt vor allem Mut zu sagen, wir wagen jetzt mal etwas Neues oder wagen tatsächlich mal das Risiko, etwas anders zu machen, weil das hat uns, glaube ich, auch diese Corona-Pandemie und die Gesamtsituation gezeigt, dass dieses verwalterische nicht mehr funktioniert, dass wir jetzt wirklich mutige Leute in entscheidenden Positionen brauchen, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen, wenn mal was schief läuft.
Ja.
Aber auch dann in der Lage sind, zu argumentieren, ja, wir haben es probiert, es hat nicht funktioniert, wir versuchen es jetzt mal anders. Bisher, und das haben wir ja in der Pandemie auch gemerkt, gab es auch diese Art der Betrachtung und Umgehensweise mit solchen Situationen nicht, sondern da wurde einfach verwaltet. Ne? Und das nervt einfach tierisch und ich glaube, dass da auch tatsächlich der Herr Laschet eher jemand ist, der gerne weiter verwaltet, der sagt, wir ruhen uns auf dem aus, was wir haben und ziehen daraus unsere Kraft. Ne? Also das ist in gewisser Weise auch konservativ.
Ja.
Ich will konservative Einstellungen nicht verteufeln, da sind auch viele Werte drin, die man braucht, um ein gesundes Fundament zu haben. Aber wir sind jetzt auch einfach historisch an einem Punkt, wo wir uns weiterentwickeln müssen und nicht einfach
zwingend.
Ne, also wo wir nicht mehr von unserem Ersparten leben, sondern neue Ideen brauchen. Und das wird im Wahlkampf auch noch interessant.
Vielleicht kann der Landkreis Nordheim da einspringen.
Ja, du brauchst wieder deine Knöpfe hier mit Grillenzirpen und sowas, bitte.
Wieso denn das? Wieso du sagst, wir können nicht mehr von unserem Ersparten leben? Der Landkreis gibt doch momentan sehr viel.
Ach so, naja gut. Wer weiß, was man da noch in so manchen Teeküchen an Geld gefunden hat.
Jetzt. Das ist der Landkreis, nicht die Stadt Nordheim.
Ja, das bringen ja viele Leute gerne mal durcheinander. Nicht wahr? Nein, aber ich finde das bemerkenswert. Ich habe ja diesen Weg dieser 100.000 Euro auch verfolgt, wie schnell am Ende dann auch die Entscheidung getroffen wurde, wir stellen dieses Geld jetzt bereit, haben einen Prozess, der das auswählt und jetzt wird ausgezahlt. Ne? Und diese Projekte können jetzt umgesetzt werden. Ne? Also das ist, fand ich schon sehr unkompliziert. Ne? Also das war jetzt innerhalb von einem halben Jahr ungefähr, wurde das.
Ja, du hast ja die Hintergründe bei mir auch immer noch mitgekriegt, was das teilweise für was im Hintergrund alles gelaufen ist. Ja klar,
genau,
die intensive Arbeit.
Ja,
ich bin gespannt, was da für Projekte bei rauskommen. Ich bin nämlich wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich finde, dass Jugendarbeit im Landkreis Nordheim zwei Probleme bisher hatte. Zum einen hat sie immer ein bisschen im Verborgenen stattgefunden. Es gibt tolle Sachen, die nie so richtig nach außen gedrungen sind. Zum anderen glaube ich, dass es da einfach mal so, es gibt dieses Programm Neustart Kultur und so und hier mal Neustart Jugendarbeit braucht und deswegen kann ich alle nur animieren, nutzt die Gelegenheit, erarbeitet in eurem Verband, Verein, wie auch immer Konzepte, schickt die an den Kreis Jugendring, das wird da durchdiskutiert, das geht dann zum Landkreis, da schaut man sich das auch nochmal an. Das kann eine Riesenchance sein und die müssen wir jetzt ergreifen.
Ja,
Eben hast du schon so schön gesagt, verwechselt wird gerne oft die Stadt Nordheim und der Landkreis Nordheim. Das hat in dieser vergangenen Woche übrigens auch stattgefunden, und zwar in den sozialen Netzwerken. Da hat man den schwarzen Peter immer mal der Stadt Nordheim zugeschoben, obwohl man ihn eigentlich zum Landkreis schieben wollte, und zwar beim Blitzen.
Ja, jeder kennt ja Alice, ne, unseren Lieblingsblitzer-Panzer.
Husefuck ist Alice?
In the Wonderland. Genau, Alice ist der Blitzeranhänger des Landkreises Nordheim. Das ist so, das Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Elefantenschuh, möchte man vielleicht mal.
Ne? Ja, aber so ein Elefantengesundheitsschuh, ja, so ein oder, orthopädisch verschriebener.
Genau, und der hatte irgendwie ein Date mit einem Tarnkappen-Hubschrauber oder so ähnlich. Genau, ja. So sieht das Ding aus. Was macht der? Man kann, der Landkreis kann den an die Straße stellen und der blitzt dann irgendwie in beide Richtungen etc. pp. Dieser Blitzer stand in der vergangenen Woche von Montag bis Donnerstag in der Breitenstraße Ost. Wer sich jetzt in Nordheim auskennt, Breitenstraße Ost, das ist Innenstadt-Fußgängerzone.
Da, wo dem Männchen vom Theater der Nacht immer die Nase abgeschlagen wird.
Genau, da steht nämlich der, ja, wie heißt denn die Figur?
Weiß eigentlich? Ich nicht, aber Hotel Schere ist da auch.
Genau, Hotel Schere, genau. Direkt gegenüber stand der Blitzer. Warum stellt man einen Blitzer in die Fußgängerzone? Ne? Darüber haben sich viele auch aufgeregt und gesagt, die Stadt ist so doof, warum stellen die denn einen Blitzer in die Fußgängerzone? So, Information Nummer eins, es war nicht die Stadt, die den da hingestellt hat, sondern der Landkreis, weil der Blitzer gehört dem Landkreis. Der Landkreis hat das aber gemacht, weil die Stadt Nordheim ihn darum gebeten hat. Die Stadt Nordheim wurde darum gebeten von den Anwohnern.
Ja.
Die Breite Straße Ost ist Fußgängerzone und gleichzeitig ein verkehrsberuhigter Bereich, weil die Stelle Teil des Konzeptes zur Öffnung der Innenstadt für den Straßenverkehr ist. Das ist so eine Teststrecke, wo man dann tatsächlich auch langfahren kann. Wer in der Fahrschule aufgepasst hat und noch weiß, was diese blauen Schilder zu sagen haben, wo Kinder drauf spielen, Holz in ein Haus drauf gemalt ist, den hat sich vielleicht
Ball.
In,
der Ball.
Genau, und der Ball.
Der Ball nicht. Wichtig. Der rollt auch bei Führerschein-Fragebögen immer ins Bild.
Genau, der, ne, also wir leben halt in einer Fußballnation, deswegen
das ist auf richtig, diesem Schild deswegen auch, ist es auch ein Fußball und kein Basketball,
genau,
kein Handball.
Genau, ne, sondern ein Fußball. Also spielende Kinder sind darauf zu sehen, was heißt das als Autofahrer? Ich darf Schrittgeschwindigkeit fahren. Was ist Schrittgeschwindigkeit? Für mich war immer die Daumenregel oder die Eselsbrücke zu sagen, erster oder zweiter Gang rein und vom Gas gehen, dass er quasi im Standgas weiterrollt. Das machen viele moderne Autos mittlerweile.
Welcher ist mein Führerschein los?
Na gut, du hast ja auch irgendwie schon im Standgas 500 PS.
Ja.
Also bei dir vielleicht Rückwärtsgang rein und rollen lassen oder so.
Der ist wahnsinnig schnell.
Genau. Die Anwohner haben sich oder regen sich auch immer noch und haben auch davor sich oft beschwert, dass sich daran so gut wie niemand hält. Das war aber auch vor der Öffnung wohl schon, weil dann natürlich Anlieger und Geschäftsbetreiber da auch durch die Stadt gefahren sind, Lieferanten etc. pp. Und die haben sich nie an diese Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Waren schneller unterwegs. Ein sehr seriöses Nachrichtenmagazin hat über das Thema ja auch berichtet und gesagt, man darf da irgendwie mit 30 lang fahren. Ist aber nicht so. Irgendwie Rechtsprechung bewegt sich irgendwo zwischen 7 und 15 km/h. Wo genau der Blitzer ausgelöst hat, das wollte der Landkreis auf Anfrage nicht mitteilen. Aber
hat nämlich gesagt, ob du wirklich schnell genug bist, siehst du, wenn der Führerschein weg ist.
So ähnlich. Genau. Aber Fußgängerzone hat dann einige Fußgänger tatsächlich dazu gebracht, mal auszuprobieren, wann löst er denn tatsächlich aus. Die sind da dran vorbeigesprintet und hat tatsächlich ausgelöst.
Ja. Zip. Haben wir darüber berichtet letzte Woche, glaube ich, schon.
Ne? Inzwischen gibt es da auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. 52 Mal wurden Fußgänger fotografiert.
Oh.
Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die tolle Aktion, liebe Nordheimer.
Eben, das, man muss dazu sagen, das ist, liegt nicht daran, weil Touristen in der Nordheimer Innenstadt waren und sagten, bloß weg.
Genau, nee, also man musste da tatsächlich auch vorbei sprinten, ja. Also nur dran vorbeigehen reicht nicht.
Stellt euch doch mal bei euch im Fitnessstudio aufs Laufband
und lauf mal 15 km/h
diese, ja,
oder 10.
Nee, ich möchte aus einem großen Internetblog, dessen Namen ich jetzt einfach auch gar nicht mehr sage,
ja,
die 30 km/h, die da immer über 30 km/h angesprochen wurden, versucht das mal bei euch im Fitnessstudio einzustellen. Viel Erfolg dabei.
Genau. Warum waren es jetzt so viele geblitzte Läufer? Es ist Folgendes passiert: am Montag oder am Dienstagabend hat sich ein Nordheimer überlegt, Mensch, ich probiere das mal aus und gucke, ob er auslöst. Er löst aus und seine Frau hat ihn dabei gefilmt. Dieses Video ging im Internet total durch die Decke. Mittlerweile
viraler als Corona aktuell.
Mittlerweile über 500.000 Views bei TikTok, bei sonst irgendwas. Mhm. Die Leute, die das Video gesehen haben, haben gesagt, oh, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und in den nächsten Folgetagen, das hat auch der Landkreis bestätigt, kam es dann zu volksfestähnlichen Versammlungen dort, immer unter Corona-Bedingungen und Hygienekonzepte und etc. Ja. Also es wurde auch kein Bier ausgeschenkt und nichts und haben dann da einfach mal ihren Testlauf begonnen. Am Ende waren es eben diese 52 Blitzerbilder, nicht so wie eine große Zeitung schreibt, 52 Leute, die das gemacht haben, sondern viele haben es auch mehrfach versucht. Manchmal hat es ja nicht beim ersten Mal ausgelöst. Mittlerweile berichten NDR, Hessischer Rundfunk darüber. Auf Nordheim Jetzt findet ihr auch ein Interview über den ersten Läufer. Der war nämlich auch laut Landkreis der schnellste. Mit 26 Stundenkilometer ist er am Blitzer vorbeigelaufen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, das ist auch ein Tempo, wo man sagt, Respekt. Verschiedene Sportvereine, ich glaube, es war die SG Denkershausen, Lagershausen.
Genau, die suchen unten rechts aus
und richtig,
haben mal angefragt.
Bitte Bewerbung direkt dahin. Die sind ganz aktiv auch bei Instagram und Facebook. Da findet man auf jeden Fall Kontaktdaten.
Genau. Und wie gesagt, das Interview mit diesem Läufer findet ihr jetzt bei Nordheim Jetzt und am Freitag natürlich auch bei Freitag Nordheim im Video-Interview. Und dann wahrscheinlich beim Norddeutschen Rundfunk im Fernsehen, aber das guckt ihr ja nicht.
NTV.
Ja, Bild-TV.
Die sind auch bald wieder live, weil gerade über den Ticker die Meldung kommt, dass Markus Söder sagt, okay, wenn Armin Laschet das machen soll, dann soll er es machen.
Mhm. So kampflos gibt er auf? Das ist ja bemerkenswert.
Ich glaube nicht, dass, also Markus Söder ist niemand, der kampflos aufgibt. Ich habe nur, weiß ich auch nicht. Ich finde, Markus Söder ist ein ganz guter Mann.
Hast du ihn schon mal persönlich getroffen?
Ich habe ihn persönlich getroffen, ich habe aber noch nicht mit ihm gesprochen.
Also ihr wart quasi physisch in einem Raum.
Richtig, oder? Ja, und ich muss sagen, die Bayern sind irgendwie alle groß. Also ich habe ja schon gesprochen auch mit, ich wollte gerade sagen, mit Jens Gilner. Aber warum kommt er denn jetzt aus Bayern? Mit Horst Seehofer, genau, ist ein riesiger Mann.
Ja.
Riesig.
Ich habe die Fotos gesehen, also du bist ja auch nicht klein, ne? Du bist sogar noch ein kleines Stück größer als ich.
Und ja,
Seehofer ist dann nochmal ein ordentliches Stück.
Eben, das ist also, als ob er auf einer Hebebühne steht.
Ja.
Deswegen ist er auch der richtige Innenminister, weil eigentlich, wenn der wollte, NSU und Co., da bräuchte der eigentlich sich nur draufsetzen, dann wären die weg. Legt sich drauf. Dann kann
wir schicken den Innenminister.
Nein! Bitte nicht ihn. Ich weiß auch gar nicht, mit was für einem Auto der dann fährt. Also, was ja, so ist das denn? Ein Gabelstapler?
Wie so 7,5 Tonner.
Ja, wirklich, ja, muss ein Riesending sein. Ja. Ja.
Genau.
Christian, ist aber noch viel mehr passiert, als nur geblitzt und die Diskussion darum, wer jetzt eigentlich, das ist es ja immer, man sagt ja immer, wer Kanzler werden soll, aber es geht darum, wer der Kanzlerkandidat der Union ist. Das ist ja nochmal
ein bisschen so vor
wichtiger, allen dafür, ne? Richtig, so ein wichtiger Punkt.
Wie Nordkorea hier.
Eben, genau, es tut sich auch was im Landkreis Nordheim. Als erster ins Rennen gegangen ist, glaube ich, Roy Kühne als Bundestagskandidat.
Genau, der hat als erstes dann gesagt, dass er sich wieder zur Wahl stellt.
Genau, er wirft seinen Ring in den Hut, das muss man mal ein bisschen wirken lassen.
Stand mal so dann, in der DWZ übrigens.
Genau,
ich ja. Ich war es nicht.
Ja, richtig, genau. Also er ist dabei. Dann kam, glaube ich, das Gerücht, dass Frauke Heiligenstadt es macht. Bestätigt wurde das jetzt erst vor kurzem.
Genau, das Gerücht kam, glaube ich, auch weit vor Weihnachten. Der Rundblick
heißt. Genau, Rundblick Niedersachsen aus Hannover. Genau,
das war letztes Jahr noch vor der Sommerpause, wurde die Frage gestellt, ob sie das möchte.
Ja.
In der Zwischenzeit wurde Caroline Otte.
Genau.
Von den Grünen nominiert, auch wieder für den Wahlkreis 52.
Sympathischer Mensch.
Ja.
Wirklich.
Dann kam heraus, Frauke Heiligenstadt möchte tatsächlich auch für das Mandat kandidieren.
Ja, dann gab es noch jemanden von den Linken, die wurde jetzt auch nominiert.
Auch eine nette Frau, ich habe ihren Namen gerade nicht.
Ich habe ihn leider auch nicht da.
Genau.
Und jetzt ist Jens Kästner auch noch mit dabei.
Genau, Jens Kästner von der AfD möchte auch nochmal quasi in die zweite Amtsperiode. Er war ja jetzt schon mal 4 Jahre im Bundestag für die AfD.
Und bewirbt sich jetzt als Direktkandidat, weil er ja keinen Listenplatz gekriegt hat.
Genau,
zumindest keinen, der ihn gemundet hat.
Genau. Das ist insofern überraschend, weil er seit einiger Zeit auch Vorsitzender der Landes-AfD hier in Niedersachsen ist. Und man eigentlich spekuliert hatte, dass er dann mit dem Bundestag nichts mehr zu tun haben möchte. Jetzt hatte man sich aber in Langholtensen getroffen, dort im Dorfgemeinschaftshaus Kandidaten aufgestellt und ihn nochmal bestätigt, auch für den Bundestagswahlkampf. Das heißt, er geht da auch in die nächste Runde.
Wird ein spannendes Jahr. Dann gibt es noch die...
Ich weiß gar nicht, ist er auch noch im Land? Und er ist auf jeden Fall ist er Mitglied im Stadtrat.
Im Land, also laut HNA-Berichterstattung gibt es auch das Gerücht, dass er Landtagsabgeordneter werden will. Aber das sind mir irgendwie zu viele
Plan Bs. Also er ist ja auch noch im Stadtrat Nordheim und im Kreistag von Nordheim ist er auch noch. Hat er auch noch ein Mandat.
Also Zeit.
Es gibt, theoretisch gibt es in Nordheim ja auch nur zwei AfD-Politiker mit Mike Schmitz und Jens Kästner. Und die müssen ja dann, die Plätze irgendwie.
Gut, bei Facebook gibt es noch ein paar mehr, die da ein bisschen aufräumen ab und zu mal. Aber okay, ja, dann gibt es ja immer noch die Kommunalwahlen.
Genau.
Da sind, glaube ich, immer noch viele Parteien nicht aus der Versenkung gekommen, wer wen eigentlich wie aufstellt.
Genau, speziell für die Wahl des Landrates. Das
ist, glaube ich, die spannendste. Mit Astrid Klinkert-Kittel als Amtsinhaberin und Christian Grascher, der sich jetzt positioniert hat als FDP- und CDU-Kandidat. Mehr habe ich immer noch nicht auf dem Tableau.
Genau, es gab mal eine Umfrage der HNA bei den jeweiligen Parteien. Dort hieß es, dass zumindest die Grünen niemanden vorschlagen möchten und die Linken und die AfD intern noch beraten wollen, wen sie denn dort zur Wahl stellen.
Ja.
Aber tatsächlich mit Christian Grascher als gemeinsamer Kandidat der CDU und der FDP hier im Landkreis Northeim und Amtsinhaberin Astrid Klinkert-Kittel, die für die SPD ins Rennen geht, haben wir eigentlich schon zwei starke Kandidaten. Wenn da jetzt noch ein dritter zukommt, dann ist das, finde ich, auch ein gutes Zeichen, dass hier Leute Verantwortung übernehmen wollen. Für den Wahlkampf kann es nicht schaden. Der hat ja jetzt seit zwei Wochen auch begonnen. Christian Grascher macht da immer mal Themen auf. Astrid Klinkert-Kittel ist viel unterwegs, zeigt sich viel, auch was Landkreisthemen angeht. Also da geht es schon rund und es wird auch schon wild diskutiert. Und auch, und ich betone es auch nochmal, ja, Impfen darf Wahlkampfthema sein. Da muss ich unserer Landrätin leider widersprechen.
Ja, ich finde, der Landratswahlkampf ist momentan so mit Inhalten gefüttert. Das finde ich gut.
Genau. Genau, also auch konstruktiv und speziell auch, was den Landkreis betrifft.
Ist super interessant und ich glaube, das wird ein ganz interessantes Jahr für viele. Aber ich finde auch, dass die Kanzlerdiskussion bei der CDU momentan vieles überschattet.
Jetzt redet plötzlich keiner mehr über das andere K dieser Partei.
Über mich?
Korruption.
Ach so.
Ne, ist ja auch.
Kästner?
Meinst du, der geht rüber zur CDU? Das...
Nee, so war das nicht. Ich überlege noch am K. Kramp-Karrenbauer? Was ist mit der eigentlich passiert?
Genau, was macht die eigentlich gerade?
Was macht eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer? Weiß man nicht. Egal. Christian, noch mehr. Es ist super interessant, denn wir gehen in Richtung Frühling. Frühling bedeutet auch immer, es ist eigentlich Girls und Boys Day im April, ne, Ende April. Der wird ja dieses Jahr im klassischen Format, glaube ich, nicht stattfinden. Was aber in diesem Zusammenhang ganz interessant ist, während ich jetzt versuche, meinen roten Faden wiederzufinden, ist, dass ich mit einer Freundin letztens gesprochen habe.
Oh, du redest mit anderen Frauen?
Was heißt denn? Die erste Frage wäre schon mal, was heißt denn mit anderen Frauen? Und es gibt momentan Probleme bei Schülern, die so in Richtung Abschluss gehen, aber auch im Bereich der Ausbildung sind. Viele Schüler haben momentan, Schülerinnen, SchülerInnen haben, jetzt freut sich Jan Mönnig, haben
Schulende.
Beschulende.
Zu Beschulende.
Zu Beschulende, genau.
Beschulende,
ja. Schulende sind ja die
Lehrer.
Die, genau.
Und Lehrerinnen.
Genau, die Malte also Schobers dieses Landes.
Die Lehrenden.
Richtig, genau. Viele Schüler haben momentan die Sorge und auch Auszubildende, dass sie ihre, ich spreche jetzt mal einfach unverfänglich offen, ihre Ausbildung verkacken, weil sie erstens kaum Präsenzunterricht haben, teilweise gar nicht und da viele Fragen, die sie eigentlich haben, nicht stellen oder sich nicht trauen zu stellen, solche Schüler gibt's ja auch, aber auch so Angebote, wie ich zum Beispiel Schülerhilfe hatte, schlicht und ergreifend nicht im normalen Maß angeboten werden. Also ich habe da teilweise mit 10 Leuten in so einem Chemiekurs gesessen und gelernt, das gibt's ja alles momentan nicht, überhaupt nicht möglich unter Pandemiebedingungen. Und ich überlege einfach mal, was ist denn mit den Jungs und Mädels eigentlich in der Gastro, die da eine Ausbildung machen, die haben überhaupt gar keine Praxiserfahrung bislang.
Ja.
Das ist ein großes, großes Problem und beschäftigt mich auch in meinem beruflichen Alltag. Das macht ein bisschen Bauchschmerzen.
Also ich denke mal, vor allem dieses Hickhack, das wir in den letzten 12 bis 14 Monaten haben, was um Schulöffnung, Schulschließung geht, ist vor allem dadurch motiviert, dass man nicht möchte, dass es so einen abgehängten Jahrgang gibt. Ich glaube aber, je länger dieses ganze Zeug dauert, werden wir einen nicht abgehängten Jahrgang haben, aber einen Jahrgang haben, der einfach nochmal ein Jahr braucht.
Das sind auch immer die gleichen Leute, die bei dir anrufen.
Das kann sein. Also auf jeden Fall. Also
immer die gleiche Handynummer.
Ja, echt?
Ja.
Die Leute meinen, ich bin das Impfzentrum.
Ich glaube, dass es tatsächlich den Hintergrund hat, dieser Anruf.
Ja?
Ja.
Meinst du?
Ja, wäre also, nicht das erste Mal heute.
Nee. Also ich habe ja schon mal darüber geschrieben, dass aufgrund meiner Berichterstattung über das Impfzentrum, da reden wir ja gleich auch nochmal drüber, platziert Google meine Kontaktdaten von Northeim jetzt einfach so prominent, dass die Leute, also macht das mal. Geht mal Impfzentrum Northeim bei Google ein und irgendwie bei den Kontakten an dritter Stelle nach zweimal Landkreis, wo dann immer geschlossen steht, komme ich. Und dann drücken die Leute da drauf, weil sie denken, oh, da ist ja geöffnet, ich rufe mal an.
So. Kannst du nicht so eine 01379-Nummer haben? Dann würdest du wenigstens noch 50 Cent pro Anruf irgendwie.
Nee, stattdessen.
Brutto verdienen.
Es sind viele nette Gespräche, die dabei entstehen. So ist ja nicht, aber es nervt halt, dass den ganzen Tag das Telefon klingt. Heute ist es tatsächlich besonders schlimm. Heute an diesem Dienstag haben wir schon 10 Anrufe und es ist noch nicht mal 12. Also, es gibt auch Tage, wo es irgendwie nur 2 sind, aber es ist langsam anstrengend. Der Landkreis Northeim weiß das. Können mir aber auch nicht helfen.
Nee, wir auch.
Ja, ich habe mal gefragt, kümmert euch mal bitte um euer SEO, aber. Ich weiß nicht, ob dann beim Inder bestellt wurde.
Das ist keine Ahnung. Bist aber auch wieder frech. Christian, abgehängter Jahrgang, du hast es eben schon richtig gesagt. Ja, da wir, oder also mit wir meine ich jetzt du und ich, da wir beide ja nicht davon ausgehen, dass uns Corona dieses Jahr irgendwie nochmal verlässt, ist ja auch eine realistische Schätzung, wir sind jetzt bald im Mai. Schwierig, ja, wirklich. Also da bin ich dann tatsächlich froh, in Lohn und Brot, Brot und Spiele zu stehen und nicht Auszubildender zu sein, denn das ist einfach Ausbildungstage, die es klassisch gibt. Ich meine, ich bin ja nun ausgebildeter Multimedia-Redakteur, die gab es eigentlich auch immer monatlich in Kassel. Ich weiß gar nicht, wie das da bei Zeitung jetzt momentan läuft. Aber so das, wovon auch diese Ausbildungszeit lebt, schwierig, wirklich ganz, ganz kompliziert. Wir denken an euch, auch wenn euch das jetzt gerade nichts bringt, liebe aber Schülerinnen und Schüler.
Schreibt uns einfach mal, wie es euch geht.
Gerne.
Post@nordcast.de.
Wäre unsere E-Mail-Adresse. Das würde uns tatsächlich interessieren.
Ja, macht das mal. Wo wir gerade schon über das Impfzentrum gesprochen haben, lass uns mal wieder weiter über Corona sprechen und die Seite. Es wird ja weiter kräftig geimpft. Es wird angekündigt, dass es mehr Impfstoff gibt. Allerdings im Northeimer Impfzentrum, da ist im Moment Schritttempo Stand Gas. Ne? Also da wurde Alice offenbar aufgestellt, Konstantin.
Wir haben die HNA gelesen in dieser Woche und dort war eigentlich der letzte Teil des Artikels besonders interessant. Es gibt offenbar viele Menschen, die ihren Impftermin einfach verstreichen lassen, nicht zur Impfung erscheinen und das sorgt für Herausforderungen.
Genau, weil das Impfzentrum natürlich plant, schon am Tagesbeginn mit einer gewissen Menge von Impfdosen, wie ihr bestimmt wisst, wir haben öfter darüber geredet, ist in einer Fiole 5 bis 6 Spritzen lassen sich damit aufziehen. Da plant man natürlich den Tag, damit am Ende nicht so viel überbleibt. Wenn jetzt natürlich an so einem Tag geplant sind, 600 Leute zu impfen und 100 bis 150, so schreibt es die HNA, nicht kommen, dann ist da natürlich ganz schön was über. Dann muss man sehen, schmeißt man es weg, das will man natürlich nicht.
Das macht man ja
und an wen wendet man sich jetzt, wenn man noch Impfdosen über hat? In der Vergangenheit gab es da halt Lösungen, dass man Menschen vom Rettungsdienst nochmal kontaktierte, von der Polizei nochmal kontaktierte. Mittlerweile gibt es wohl auch Möglichkeiten, dass man die Warteliste nochmal irgendwie kurzfristig ansprechen kann, was aber auch kompliziert ist. Mhm. Zumal die Wartelisten des Landes, ne, wo sich ja alle registrieren können, nicht synchron läuft mit möglichen Wartelisten, die auch bei den Hausärzten abläufen. Auch das ist in diesem Artikel nachzulesen, was das Team im Impfzentrum offenbar dazu zwingt, ein bisschen mehr zu Haushalten und auch vorsichtiger zu sein mit den Impfdosen. Also theoretisch ist Impfstoff da, um noch mehr Menschen zu impfen, aber die Logistik, diese Menschen auch zu einem Termin zu holen, ist offenbar noch sehr kompliziert.
Ja, da muss, glaube ich, auf Landesebene auch immer noch weiter nachgesteuert werden, um dieses Tempo in die Impfkampagne weiter reinzukriegen. Wir haben gesehen in dieser Woche, das war, glaube ich, am Montag, dass Joe Biden, der ist amerikanischer Präsident, mitgeteilt hat, dass alle ab 16 jetzt Impftermine ausmachen können. Finde ich eine starke Entwicklung, hat man viel geschafft da drüben. Man muss auch ehrlich sagen, da müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren einfach mal dran arbeiten. Da gab es auch nicht viel Bürokratismus. Ne? Wir haben das gesehen, auf dem Walmart-Parkplatz konntest du dich da seit Monaten impfen lassen. Sowas gibt es hier, also dieses Impf-Drive-Thru,
bei uns wird
Fenster runter, Ärmel hoch.
Getestet wird so schon.
Genau, die Gedanken hat man jetzt ja langsam. Aber klar, das muss immer auf soliden Beinen stehen, verstehe ich alles, dass man das nicht einfach so macht, aber wir brauchen ja einfach Tempo. Und da finde ich, gibt es interessante Lösungen, ja. Also die machen uns das in hoher Geschwindigkeit vor. Klar, da gibt es auch immer Vorteile und Nachteile, auch was haben die für Preise bezahlt und so weiter und so fort. Aber wir brauchen Gas auf der Impfstrecke, auf der Impfstraße, so heißt sie.
Und deswegen, ich verstehe auch noch nicht ganz es gibt ja diese Impfpriorisierung, ne, dass man sagt, jetzt sollen diejenigen geimpft werden, wo das Risiko besonders hoch ist. Also alte Menschen, kranke Menschen, aber auch Leute, die
mit sehr viel Menschen in Kontakt kommen, die möglicherweise auch gefährdet sind.
Ja. Potenzielle Superspreader, so sagen wir es mal.
Genau, wenn irgendwie ein Pflegedienstmitarbeiter 12 Patienten an einem Vormittag behandelt, pflegt, dann ist es schon schlau, wenn der geimpft ist. Ja,
genau. Da sind aber viele immer noch nicht geimpft. Gleichzeitig verschickt das Ministerium, wie heißt denn das richtig? Gesundheitsministerium des Landes.
Ministerium für Soziales, Gesundheit und sowas alles.
Verschickt jetzt Briefe an viele, viele Menschen im Land Niedersachsen, dass sie jetzt impfberechtigt sind aufgrund ihrer medizinischen Geschichte.
Ja.
Das Ganze ist wohl so abgelaufen, dass die Krankenkassen geguckt haben, hier, was haben wir dem neulich erst für Medikamente bezahlt? Das sind Medikamente für eine Krankheit, die vielleicht risikobehaftet ist. Also qualifiziert er sich für eine Impfung.
Mhm.
Ich habe auch so einen Brief gekriegt.
Oh.
Also ich bin jetzt theoretisch impfberechtigt. Ich habe mich auch auf die Warteliste setzen lassen und bin mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Ich bin also einer dieser 10.700, schieß mich tot, die allein aus dem Landkreis Northeim auf der Warteliste sitzen. Nichtsdestotrotz, aus meiner Wahrnehmung heraus würde ich sagen, dass jetzt tatsächlich erstmal die geimpft werden sollen, die alt sind und die pflegen.
Ja.
Ne? Also
ja.
Da wird irgendwer schon das bewertet haben und irgendwer hat bewertet, ich bin impfberechtigt.
Ja,
das ist ja schön und gut. Das freut mich persönlich auch, weil ich finde, dass die Situation nicht weniger dramatisch wird und so eine Impfung da durchaus hilft, aber so richtig organisiert wirkt das auf mich noch nicht. Deswegen aus meiner Position heraus brauchen wir dringend ganz viel Impfstoff, dass wir aus dieser Priorisierungsgeschichte rauskommen, dass wir dann wirklich sagen können, wir impfen jetzt wirklich, also jeder, der eine Spritze halten kann, kann jetzt impfen.
Richtig, ja, genau, ja, wobei aber das so einfach halt ist, ist auch nicht.
Ja, eben, deswegen sage ich ja, jeder, der das auch kann.
Richtig, genau, ja. Also ich finde immer, ich werde ja auch privat ab und zu mal angesprochen und versuche das dann auch mal zu erklären, wir sind in der Priorisierungsgruppe 2 und wenn wir einfach mal gucken beim Bund, der diese Impfverordnung ja macht, was die Gruppe 2 ist, dann finde ich, erklärt sich das von selbst. Über 70-Jährige, Personen mit Trisomie 21, Kontergan-Schädigung, Menschen nach Organtransplantation, Menschen mit schwerer Demenz, geistiger Behinderung, schwere Depression, bipolare Störung, Schizophrene, Personen mit Krebserkrankungen, die behandelt werden müssen, mit schweren chronischen Lungenerkrankungen, Menschen, die einen tödlichen Krankheitsverlauf aktuell haben können, Menschen, die über 70 Jahre alte Menschen pflegen, die schwer krank sind und mit denen täglich in Kontakt sind, enge Kontaktpersonen von Schwangeren, und die Liste geht ja so weiter. Also ich finde, wie soll ich für mich persönlich jetzt ganz persönlich gesprochen sagen, ich muss vor diesen Menschen jetzt, die ja alle in der Priorisierungsgruppe 2 sind, geimpft werden. Weiß ich nicht. Wir sind einfach noch nicht so weit und da braucht es auch noch etwas Geduld. Leider kann man aber nicht ändern, muss man einfach noch ein wenig abwarten. Gemeinsam aber schaffen wir das. Gemeinsam, Hand in Hand, ist in der Corona-Zeit auch ein schwieriges Bild, Hand in Hand, ne? Aber wirklich, als Gesellschaft müssen wir aufeinander Acht geben, dafür sorgen, dass die Menschen, die schwere Erkrankungen haben oder die eben in Pflegediensten arbeiten, die sich um unsere Eltern vielleicht, also wir haben ja, Nordcast-Hörer sind ja, wir können das ja nachvollziehen, zwischen 15 und 45 zu über 90%, zumindest laut Spotify. Unsere Eltern, von euch Hörern auch, die werden alle noch geimpft. Meine Eltern zum Beispiel sind überhaupt noch nicht geimpft, beide nicht. Und deswegen sehe ich da auch noch keinen Grund, da jetzt öffentlich, weiß ich nicht, so eine Kampagne anzuschieben, sondern wenn die durch sind, dann kann man über alles sprechen.
Dazu passt vielleicht auch gerade eine Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschlands, das gerade reinkommt. Es gibt eine Mitteilung vom Land Niedersachsen, dass offenbar einige dieser Einladungen fälschlicherweise an junge, gesunde Menschen verschickt wurden. Da kommt jetzt ein Brief hinterher, wo darum gebeten wird, das doch bitte nicht in Anspruch zu nehmen, weil der Impfstoff knapp ist.
Da hatte ich letztens auch mit einem älteren Herrn mal ein nettes Gespräch auf der Straße, hätte ich jetzt fast gesagt, der sagt, das ganze Porto hätte man sich sparen können. Wenn man jetzt natürlich nochmal Briefe rausschicken muss, wo man da alle sagt, naja, vielleicht doch lieber noch nicht. Ja, wir müssen.
Wir haben halt alle noch nicht den E-Postbrief,
man aber muss, der war auch sehr teuer. Man muss aus der Corona-Pandemie auch im Nachhinein lernen. Also, dass man vieles jetzt nicht in der Pandemiesituation sofort umsetzen kann, verstehe ich. Aber perspektivisch muss man das alles nochmal aufarbeiten und gucken, was, wie, wo hat wie funktioniert. Und da muss man sich auch mal fragen, sind viele Entscheidungen nicht vielleicht auch bei den Katastrophenschutzbehörden ganz gut angesiedelt.
Genau. Dann ist es vielleicht auch nur konsequent. Ach, heute ist aber schwierig.
Bei dir ist schwierig. Ja, was hattest du mit Schuss, den Kaffee?
Mein Kakao ist jetzt auch leer.
Ah, okay. Ja,
aber gut, also dann ist es auch nur konsequent, wenn der Landkreis Northeim jetzt die Bundeswehr hier marschieren lässt.
Genau. Und
sie marschiert nicht, sie sitzt wahrscheinlich die meiste Zeit, denn die Bundeswehr, ich glaube, es sind 10 Soldaten aus Delmenhorst, die den Landkreis unter anderem bei den Testungen und auch bei der Kontaktnachverfolgung und so ein bisschen administrativ, verwaltungstechnisch unterstützen bei den Testzentren in Nörten-Hardenberg und in Einbeck werden die mit eingesetzt.
800 Testungen sind täglich möglich. Der Bundeswehreinsatz im Inland, klingt ein bisschen komisch, aber ist halt auch vollkommen richtig, erhöht die Testkapazität um 300 Tests, hat der Landkreis Northeim damals mitgeteilt. Gut und richtig und für jeden Bürger, und da sind wir wieder in der Verpflichtung, sich jetzt tatsächlich auch regelmäßig testen zu lassen. Denn, und das ist, finde ich, in der Bundesbegründung, wenn man das mal auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums nachliest, ganz nett, da wird immer von manchen findigen Bürgern die Frage gestellt, was ist denn eigentlich, wenn man sich mehrfach testen lässt, wer verfolgt das denn nach, kann man nicht, aber die meisten Menschen machen von diesem kostenlosen Testangebot überhaupt noch nicht Gebrauch.
Ja, das ist richtig.
Deswegen unser Aufruf, Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein und dann auch noch einen Corona-Test machen.
Genau. Ich hatte jetzt auch das Vergnügen, tatsächlich in der vergangenen Woche ein paar Mal mir so einen Stift in die Nase zu stecken.
Vergnügen, ja. Ja.
Vorher hatte ich einmal das Glück, ich bin ins Gesundheitszentrum Dr. Roy Kühne gegangen. Dort wird im Hals, im Rachenbereich der Abstrich gemacht. Das Video dazu inklusive Ton.
Ja.
Gibt es auf Northeim jetzt nachzugucken. Ich weiß noch nicht, was unangenehmer ist. Also das Schöne ist bei diesen Nasendingern, man kann es irgendwie selber machen. Ja, ist halt so eine Sache. Ich bin übrigens tatsächlich sehr begeistert vom Landkreis, wie die das alles so hinkriegen mit Nachverfolgung, mit der Teststrategie und so weiter und so fort. Vor allem auch mit Eigenmitteln, weil irgendwie da gab es jetzt noch keine Meldung, dass irgendwie Personalknappheit ist oder dass Stellenanzeigen geschaltet wurden. Also Chapeau, wie der Landkreis das so auch mit eigenen Kräften hinbekommt. Gut, jetzt mit Unterstützung der Bundeswehr, aber das ist tatsächlich das zweite Mal. Ich glaube, das erste Mal war die Bundeswehr hier im Landkreis Northeim im Einsatz, als noch direkt in den Pflege- und Alteneinrichtungen getestet wurde. Ja, läuft bei euch, würde ich sagen. Ne, also, das ist ja ein gutes Zeichen, dass wir hier so gut aufgestellt sind.
Eben. Da tut sich was, da kann man die Kapazitäten voll ausschöpfen, also jeder selbst in der Pflicht auch für die Sicherheit anderer Menschen zu sorgen. Apropos Sicherheit anderer Menschen, es gibt die Kriminalstatistik von der Polizei, die sagt, wie sicher man eigentlich lebt. Und das wurde nicht nur auf Bundesebene vorgestellt, sondern auch in der Region.
Genau, das Schöne ist erstmal, Corona macht die Straßen sicher. Das ist eine Überschrift, die mir heute noch Kopfschmerzen verursacht, Entschuldigung. Finde ich eine ganz furchtbare Überschrift, weil Corona hat auch 5000 Menschen im Land Niedersachsen umgebracht.
Genau.
Schön, dass dadurch die Straßen sicher geworden ist. Nein, was hat die Straßen sicherer gemacht? Es waren tatsächlich die Lockdowns und die politischen Entscheidungen zu sagen, macht mal lieber Homeoffice, weil dann natürlich weniger los ist auf den Straßen. Die Leute sind in ihrer Bewegung eingeschränkt, fahren weniger Auto, dann passieren auch weniger Unfälle. Das ist der richtige Schluss. Dann aber zu sagen, Corona hätte auch was Gutes, finde ich, ist fast eine Beleidigung gegenüber denen, die da wirklich Familienangehörigen verloren haben oder immer noch schwer krank sind. Das ist eine Erkenntnis, dass tatsächlich auf den Straßen weniger los ist. Rechte Gewalt und auch Angriffe gegenüber Einsatzkräften, sowohl der Polizei als auch von Rettungsdienst und Co. ist mehr geworden. Das finde ich beschämend.
Es ist bedenklich, ja.
Bedenklich also, und beschämend.
Wenn wir mal auf die bundesweiten Zahlen gucken, die sind ja immer ein ganz guter Maßstab, dann sehen wir, dass es im vierten Jahr in Folge weniger Straftaten gibt.
Ja.
Aber ergänzend zu dem, was du eben schon angesprochen hast, sind auch die Fälle von Missbrauch an Kindern und häuslicher Gewalt gestiegen. Das ist, und jetzt schließt sich fast schon der Kreis und dann müssten wir diese Folge beenden, sind aber noch zu früh dran. Der Punkt, weshalb es eine Stärkung der Angebote für Kinder und Jugendliche braucht, weil Menschen aus der Jugendarbeit ein Kontrollorgan sind, um Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen festzustellen. Also zum einen einmal zu sehen, wenn ein Kind missbraucht wird oder misshandelt wird, Opfer häuslicher Gewalt wird, gibt es, ich sag's jetzt mal ganz plump, ich bitte um Nachsicht, wenn es ein blaues Auge hat, fällt das nicht auf, wenn es immer zu Hause ist. Wenn es aber irgendwie zum Sport kommt oder so, sieht man vielleicht die ein oder andere Verletzung schon mal. Und es gibt ja durchaus Fälle jedes Jahr bundesweit, wo sowas dann auffällt und auch dem nachgegangen werden kann. Deswegen hoffen wir alle gemeinsam, dass diese Corona-Situation so schnell möglichst wieder in den Griff zu kriegen ist, dass wir Kindern wieder mehr Schutz geben können, aber eben auch dieses ganz wichtige, diesen Punkt des sozialen Aspektes wieder auf die Straße bekommen und das machen können, was wir eigentlich gerne machen und was Kinder und Jugendliche auch brauchen. Die brauchen natürlich nicht nur uns als Anbieter von solchen Sachen, die brauchen auch den Kontakt untereinander, also unbetreut, einfach mal mit Freunden sich wieder treffen und nicht, wenn man sich mit 4 Mann trifft, gleich morgen in der Zeitung stehen.
Oder 5. Ich denke mal, es ist dann auch ganz entscheidend, den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, so hürdenlos wie möglich Kontakt zu suchen. Das war in der Schule ganz einfach. Man hat sich dann vielleicht doch mal einem Lehrer anvertraut, der zu dem man eine positive Beziehung hat oder auch einem Mitschüler, der es dann, der dann in der Lage war, irgendwie Hilfe zu suchen. Das fehlt. Und dann reicht es auch nicht, irgendwie ein Hilfetelefon einzurichten, weil das ist eine Generation, die benutzen ihr Telefon nicht zum Telefonieren.
Genau.
Viele können auch gar nicht mehr telefonieren.
Ne? Deswegen sind Beratungslehrer, Schulberatungslehrer so wichtig. Ich habe da auch mal das Ganze in Anspruch genommen. Ich war Opfer von Mobbing, aber auch von Gewalt an einer Schule und mir hat das damals sehr gut getan, dass es da so einen Menschen gibt. Allerdings muss ich auch sagen, wir brauchen auch eine konsequente Umsetzung und ein konsequentes Nachgehen, wenn solche Fälle aufpoppen. Ich erinnere mich an einen klaren Satz von einer Lehrkraft, aber das ist jetzt wirklich schon vor den 2000ern gewesen, die sagte, zu Streit gehören immer 2. Und ich glaube, das ist das, was solche Menschen, die da ganz systematisch terrorisiert werden, am allerwenigsten als Antwort brauchen können.
Ich gehöre auch noch zu der Generation, wo die Lehrer das eher noch schlimmer gemacht haben als besser.
Ne?
Liebe Grüße an Frau Linau.
Wer auch immer es ist.
Ja. Wer sie kennt, weiß, was ich meine. Ja, schön, dass da zumindest drüber nachgedacht wird.
Drüber nachdenken und man, also da sind die Verantwortlichen in der Jugendarbeit sehr, sehr aufmerksam und deswegen finde ich, ist es auch gut, dass wir haben so ein Déjà-vu heute thematisch, ne? Bei diesen Jugendprojekten auch viele Sachen angeschoben werden, die Open Air stattfinden. Also klar, wir haben Feuerwehr Open Air, aber auch die Jugendfeuerwehr Hammenstedt hat ja einen, jetzt lass mich nicht lügen, ich lese es hier nochmal nach, Jugendfeuerwehr Hohenstedt, zählt für Veranstaltungen im Freien. Das Jugendcafé in Bad Gandersheim wird umgestaltet, dass man da irgendwie wieder zusammenkommen kann. Das Kinder- und Jugendkulturzentrum in Nordheim erhält Geld für die Beschaffung von Möbeln und Veranstaltungen im Freien. Dass man da also, sobald es irgendwie möglich ist, wieder loslegen kann. Ganz, ganz, ganz wichtig. Eben nicht nur aus den Gründen, dass man wieder neue Mitglieder für die Feuerwehr gewinnt. Also ich bin der das am allerwichtigsten findet, aber eben auch aus diesem Aspekt, den wir eben gerade angesprochen haben in der Kinder- und Jugendarbeit, die ja sehr, sehr vielschichtig ist. Kompliziertes Thema,
schwieriges Thema. Auch hier könnt ihr uns jederzeit übrigens schreiben, post@nordcast.de.
Genau, gut, dass wir das trotzdem mal thematisiert haben. Kommen wir vielleicht mal zu was etwas anderem Blumigen, Christian.
Ja, ich brauche einen neuen Bürostuhl dringend. Ich habe bei Facebook gefragt, seitdem kriege ich ganz viel komische Werbung. Ich habe mir auch deinen angeguckt. Was mich an dem allerdings stört, ist, dass man da tatsächlich auch viel Geld dafür bezahlt, weil es ein Gaming-Stuhl ist. Das stört mich ein bisschen. Ich würde ihn aber bei nächstbesserer Gelegenheit gerne mal Probe sitzen.
Gerne.
Ist der aus Plastik?
Es gibt 2 Stühle davon. Also wir sprechen jetzt von einem Backforce-Stuhl, Backforce One und Backforce One Plus. Ich habe den One Plus. Also es gibt die einfachere Variante und die etwas professionellere Variante. Der kostet deswegen so viel Geld. Wir sprechen hier um die 600 €, weil es ein in Deutschland hergestelltes Produkt ist, was Holz als Kern hat in diesem Stuhl, weil er individuell einstellbar ist in allen Richtungen mit Armstützen, Lendenwirbel und was weiß ich was alles. Deswegen macht es den so teuer. Es gibt natürlich auch einfache Bürostühle bei IKEA.
Ja, oder also anderen ich hatte mal so einen Gaming-Stuhl, der hat so um die 200 Euro gekostet, der war halt auch so ein bisschen wie so ein Rennsitz. Der
ja,
war
aber
ganz
das
angenehm, das Problem
ja,
ist aber...
Das sind aber diese Gaming-Stühle, das ja. ist ja jetzt tatsächlich mal ein vernünftiger Bürostuhl, wo man auch lange dran sitzen kann.
Aber ich war dann begeistert, ich habe mich mit der Materie ein bisschen auseinandergesetzt, auch dank der vielen Vorschläge, die gemacht wurden, dafür nochmal vielen Dank. Man kann da richtig Geld ausgeben, also gerne ja. mal zwischen 2.000 bis 5.000 Euro für einen Bürostuhl.
Richtig, ja, aber man bezahlt, und das habe ich mir intensivst in YouTube-Videos und in Online-Foren durchgelesen, teilweise für manche Hersteller, ich sage jetzt einfach mal, die auch Sitze in Autos bauen, sehr viel Geld für den Namen, das Ding wird in China gefertigt, es lässt sich kaum individuell einstellen und sieht vielleicht schick aus, aber hat überhaupt gar keinen Sitzkomfort.
Hast du denn das teurere Modell oder das?
Ja.
Okay.
Ja.
Weil das, also mein Budget endet tatsächlich bei dem günstigeren.
Okay.
Mehr möchte ich nicht. Also ja. ich möchte nicht mehr als 500 Euro ausgeben für einen Stuhl. Das heißt, auch diese 1.000-Euro-Modelle fallen weg. Es gibt dann irgendwelche Modelle, die explizit im Namen auch Leitstelle tragen, also die dann wohl auch in Feuerwehrleitstellen gerne benutzt werden, wo Leute natürlich den ganzen Tag auch sitzen.
Ja.
Wobei ich auch schon Stehschreibtische in Leitstellen gesehen habe. Ich glaube, sogar die Nordheimer Leitstelle hat einen
Stehschreibtisch.
Genau, Höhenverstellbar.
Ne? Kannst also auch hochfahren, richtig.
Ne? Aber das Ding, das ich jetzt habe, ist halt durchgenudelt. Und ich merke das, wenn ich jetzt lange da sitze und Videos schneide, dann ist das nicht so gut für den Rücken, weil ich irgendwann auch schief sitze. Ne? Man versucht das ja irgendwie auszugleichen. Deswegen möchte ich da jetzt mal ein bisschen nicht vorhandenes Geld investieren für einen Stuhl. Also ich bin nach wie vor offen auch für Tipps. Also wenn ihr irgendwie sagt, das ist ein Stuhl, den finde ich super geil und der kostet irgendwie 500 Euro oder weniger, gucke ich mir das gerne mal an, aber ich werde auch da einmal Probe sitzen.
Ich sehr gerne, wirklich, sehr schöner Stuhl.
Genau.
Sie haben einen sehr, sehr schönen Stuhl.
Das klingt wie so eine schlechte es gibt ja diese Live-Übersetzer, ne, wo man sich nur auch nur einen Knopf ins Ohr steckt und dann hast du eine App, die das übersetzt und das klingt so aus einem Flirt-Portal, deutsch-chinesisch.
Ja.
Sie haben einen sehr schönen Stuhl.
Ja. Christian, wir kommen in Richtung Frühling und Frühling ist eigentlich so die Zeit, wo man gerne rausgeht und viel macht. Das ist in diesem Jahr weniger möglich, aber ich kann eine Sache vom digitalen Kreis Jugendfeuerwehrtag berichten. Dort haben wir uns nämlich ausgetauscht darüber, was kann man eigentlich mit Kindern und Jugendlichen machen, während man ja eigentlich kaum was machen kann. Und dort ist eine Sache aufgepoppt, mit der ich mich ernsthaft noch nie auseinandergesetzt habe, nämlich Online Escape Rooms. Die gibt es teilweise sogar kostenlos. Escape Room kennt wahrscheinlich jeder von euch. Man wird in einen Raum eingesperrt und muss Rätsel lösen und damit kommt man immer weiter und hat meistens so eine Stunde Zeit und ja, hat viel, viel Spaß. Ich kann die E-Mail da nicht so richtig lesen.
Achso, ich habe dir nur den aktuellen Inzidenzwert für den Landkreis Northeim.
78,6.
Ja, das ist sportlich.
Wir gehen nach oben.
Deutlich.
In Niedersachsen-weit aber tatsächlich. Also es ist nicht so richtig gut. Also, Online Escape Room, man löst Rätsel zusammen, hat dafür eine Stunde Zeit. Viele gibt es umsonst. Manche kosten auch ein bisschen Geld. Finde ich eine super spannende Sache.
Sowieso eine Sache, die sehr viel Spaß macht. Da gibt es auch Brettspiele zu. Und also das ist ein Konzept, das sich auch nicht abnutzt. Das finde ich
richtig, genau. Ja, ist super spannend. Guckt euch, wenn ihr Empfehlungen habt, schreibt ihr uns die gerne mal. Ich bin gespannt, ob ich sowas nicht einfach mal mache, weil das ist halt was anderes, als man kocht abends zusammen, guckt irgendwie Netflix oder guckt Last One Laughing.
Ja, LOL. Jetzt
LOL
Finale.
Mit Bully Herbig und ganz vielen wirklich amüsanten deutschen Comedians. Die HNA hat es mir ein bisschen verbockt. Die haben nämlich unter Gewinner und Verlierer der Woche das große Gesicht von jemandem, der da teilgenommen hat, abgedruckt und dann stand da, dass er gewonnen hat. Fand ich ein bisschen schade. Da war so ein bisschen die Luft dann raus.
Ja, willkommen zurück im analogen Fernsehen.
Ja, wirklich. Ja. Wirklich, so ist es ungefähr.
Aber tatsächlich, also du hast mich ja auf diese Serie gebracht und das waren jetzt 6 Episoden und es gab keine Episode, wo wir auch nicht vorm Fernseher saßen, Dani und ich, und Tränen gelacht haben.
Wirklich.
Ne? Und es ist jetzt kein großes Comedy-Fest, aber der Rahmen ist einfach so schön und herrlich. Ich fand, das Finale war ein bisschen, das hätte ich mir spektakulärer gewünscht.
Das Format hat eine Schwachstelle. Es fängt sehr interessant an, es wird dann richtig amüsant und am Ende ist die Luft raus. Genau. Am Ende ist die Luft aber auch raus, weil eigentlich ist es ja ein 6-stündiges fortlaufendes Experiment.
Ja.
Man müsste sich das quasi en bloc im Fernsehen angucken und wäre dann am Ende auch komplett fertig mit den Nerven und könnte das dann nachvollziehen. So nach einer Woche macht man wieder den Fernseher an und sieht dann das Ende. Da ist da konzeptionell muss man da vielleicht sich nochmal was überlegen. Ja, aber einen Heino mit Heliumballonstimme und irgend so ein Künstler, der die Autoscheibe hoch und runter fährt und dabei durch das halbe Studio brüllt, damit kriegt man mich.
Es ist halt auch ganz vieler simpler Humor, ne? Deswegen unter anderem Teddy, ich kenne seinen Nachnamen nicht, aber
Tekle Bran,
irgendwie so. War einer der da wirklich überzeugte mit seinem sehr simplen, weil, sagen wir mal ehrlich, das ist auch ein Humor, für den würden wir vielleicht keinen Eintritt bezahlen, aber der ist halt in der Lage, uns ein Schmunzeln zu, ne? Und mit Schmunzeln bist du schon raus.
Ja, mehr als ein Schmunzeln sogar. Also diese, da, als er mit dem Hamster angefangen hat und dann über sich selber hinterm Sofa lachen musste.
Der kann
musste.
Halt wunderbar improvisieren. Ja. Und Improvisation ist halt ein toller Nährboden auch für Comedy, ganz einfach.
Ich würde das gerne mal als Format für die Kreisjugendfeuerwehr machen, kann es aber natürlich nicht kopieren, logischerweise. Aber es in die Richtung gehend, da hätte ich schon Lust.
Es gibt ja so ein schönes YouTube-Format, wo sich zwei gegenüber sitzen, die haben Wasser im Mund und ein Dritter erzählt dann Flachwitze.
Ja,
und dann,
aber in Corona-Zeiten geht man dafür auch sofort ins Gefängnis für mindestens 2 Jahre.
Ja. Oder zumindest ist es ein
Verfahren. Aber so wäre das sowas? So ein, ich werde ja manchmal gefragt, warum kochten ihr jetzt eigentlich da bei der Feuerwehr im Internet schon? Weil wir natürlich auch ein bisschen allgemeine Jugendarbeit machen müssen, wo es nicht primär nur um Feuerwehr geht. Das fand ich noch nicht so ganz überzeugend. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass man so ein Kochduell macht, wo zwei gegeneinander kochen. Das könnte ich mir interessanter vorstellen und einer moderiert den ganzen Bums. Aber wie wäre denn so ein Stand-up-Format, wo irgendwie 5 Leute 5 Minuten Zeit haben, Dinge zu erzählen und am Ende entscheidet das Publikum, wer am witzigsten war?
Wir hatten, glaube ich, grob schon mal darüber gesprochen, als die Mikrofone aus waren.
Soll ich sie kurz ausmachen?
Nein, wir können da auch öffentlich drüber sprechen. Ich persönlich weiß noch nicht, wie ich das finde, wenn sich diese Formate noch weiter weg entfernen von Feuerwehr.
Sie sind ja aber immer wieder primär auch da drin.
Klar, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Also ich fand, diese Kochvideos waren schon hart an der Grenze. Bei dem Backvideo hatte ich ja gesagt, war ich schon raus.
Aber es war so lecker, das Ergebnis.
Klar, aber das sehe ich als eigenständiges Format und da finde ich es eher schade, zu sagen, das ist irgendwie Teil von Feuerwehr. Ich finde, es gibt bei Feuerwehr genug zu erzählen, dass man sowas wie eine Kochsendung gar nicht braucht.
Okay.
Dass man dann eher sagt, klar, man kann dieselben Akteure nehmen, lässt das aber nicht mehr unter der Überschrift Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr laufen, sondern macht da eigene Formate und schafft darüber eher den Bogen. Statt die Feuerwehr in Anführungsstrichen, das klingt jetzt komisch, aber so meine ich es, ich meine es auch komisch, zu missbrauchen als Träger für sowas.
Mhm.
Ne? Also dafür ist es mir. Ich verstehe dein Argument zu sagen, Jugendfeuerwehr ist auch Jugendarbeit, keine Frage, aber für mich ist das Thema Nummer 1 trotzdem immer noch Feuerwehr und wie kann ich als Jugendlicher mit Feuerwehr interagieren.
Okay,
und das finde ich persönlich wichtiger, als zu sagen, man löst sich noch weiter und macht jetzt wirklich mal eine Backsendung. Ich persönlich finde es super witzig, wenn du und Herr Peters da kocht oder backt, aber dann weiß ich nicht, ob da drüber stehen sollte Feuerwehr. Also ich möchte es trotzdem sehen, aber nicht im Feuerwehrkontext. Ja. Ne?
Vielleicht gibt es statt Maybrit Illner künftig Peters.
Ja. Ne? Dann hat auch vielleicht der Herr Lauterbach mal wieder eine andere Anlaufstelle.
Eben, dann
doch. Das ist eine Gelegenheit, die man da auch. Nichtsdestotrotz halte ich das für tolle Formate für die Jugendarbeit, ne? Dass man da auch, man sagt, man geht eher zum Kreis Jugendring und macht es da, benutzt aber dieselben Akteure und hat dadurch die Verbindung dann auch wieder zur Feuerwehr. Ne? Das ist
okay,
so ein bisschen wie, wenn Kirchenleute plötzlich Politik machen und gleichzeitig Lobbyismus für die Kirche. Naja. Aber das ist so meine Ansicht dazu. Aber das habe ich, dazu bin ich aber auch erst gekommen, als ich dieses als Backformat gesehen habe und mich selber gefragt habe, warum gefällt dir das jetzt nicht?
Ja.
Und das ist der Grund. Weil es mich zu, es entfernt sich einfach zu
weit.
Okay. Aber ich denke mal, ihr habt verstanden, wie ich das meine.
Gut, kommen wir schnell von diesem Thema weg. Dinge, die du nicht gut findest, will ich gar nicht immer ansprechen, weil dann finde ich es ja auch nicht gut. Kommen wir schnell zur Landesgartenschau.
Auf die freue ich mich tatsächlich, weil ich bin ein Gartentyp.
Ja, es gab einen großen Presserundgang mit Pressevertretern, wo...
Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, oder?
Haben wir schon gesprochen?
Ich meine, wir haben da schon mal drüber
gesprochen. Ah, okay, dann haben wir...
Also ja, es gab dann, diesen Rundgang, da würde...
Ist dann ein anderes Thema, es gab jetzt nochmal einen Sonderverkauf von Dauerkarten, irgendwie 1400 Karten bis zum 14. April oder so. Das ist jetzt auch ausgelaufen.
Das sind die vergünstigsten.
Es läuft sehr, sehr gut. Das Interesse in der Region scheint sehr groß zu sein.
Mich würde mal interessieren, wie viele tatsächlich auch verkauft werden an Menschen, die nicht aus dem Landkreis Northeim stammen oder hier aus der Region Südniedersachsen.
Ja.
Na, also wie viele Karten gingen an Leute, die in Nürnberg wohnen beispielsweise. Ne?
Ja.
Also das, sowas ist ja dann auch interessant.
Ist auch
das
interessant,
ist ja auch eine Zielgruppe, die die Landesgartenschau haben möchte. Ne? Das Ziel ist es ja, Menschen aus ganz Niedersachsen, aber auch aus ganz Deutschland hierher zu holen.
Ne? Ja.
Da gibt es ja den ein oder anderen Gartenfan.
Oh,
das ist aber eine hübsche Tulpe.
Bad Gandersheim besticht halt durch verschiedene Sachen. Sie haben einmal die Stiftskirche, die ist sehr schön. Sie haben die Gandersheimer Domfestspiele, die sind über die Region als Niedersachsens größtes Freilichttheater hinaus bekannt.
Ja.
Sie haben die Gande, also Wasser. Sie haben mehrere große Seen. Mhm. Sie haben so ein Naturgebiet hinten Richtung Alt-Gandersheim, Lamm-Springe raus. Sie sind als Kurstadt mit Sohle gesegnet.
Und haben dann auch noch die Fiswork Media Group.
Oh Gott. Haben ein Waldbad, was eigentlich auch sehr, sehr schön ist, mit einer Genossenschaft, die da sehr leidenschaftlich hintersteht. Bad Gandersheim hat viel und ich glaube, diese vielen einzelnen tollen Dinge können wunderbar in der Landesgartenschau gebündelt werden. Deswegen von mir weiterhin vollste Unterstützung. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin gerne dabei und ja,
freue mich drauf. Bisschen Zeit ist ja noch.
Richtig.
Deswegen. Ein bisschen Zeit ist auch noch zur Bikini-Figur. Konstantin, was macht dein Sport?
Finde ich für unsere Hörer langweilig, jede Woche darüber zu reden. Ich habe einen neuen Trainingsplan. Ich bin mit meinem Trainer jetzt intensiv am Trainieren. Wir gucken uns das alles an. Ich wurde nochmal neu durchgemessen. Es läuft.
Ich glaube nicht, dass
es läuft.
Unsere Lehrer,
okay.
Unsere Hörer stört. Ich glaube, die wollen auch motiviert werden, mal wieder raus. Und jetzt bei dem tollen Wetter. Ich schaffe es ja immer noch, zweimal die Woche laufen zu gehen, mindestens okay. Einmal die Woche irgendwie zu trainieren. Der Erfolg ist gefühlt noch nicht da, wo er gerne hätte, aber ich bin halt auch extrem ungeduldig.
Ja.
Na, ich müsste jetzt eigentlich die Ernährung noch anpassen. Die Osterschokolade ist jetzt vernichtet, es ist keine mehr im Haus. Nein, ich habe sie nicht weggeschmissen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also ich wohne hier auch an einer Straße, die regelmäßig gereinigt wird. Das ist
da ja fährt ein Reinigungsfahrzeug
verkehrt
der rum. Stadt Northeim falsch rum. Eine Einbahnstraße lang. Eigentlich müsste ich jetzt rauslaufen und die gleichen 35 Euro abkassieren, die ich für Parken am Bürgersteig oder auf dem Bürgersteig bezahlen musste.
Ich würde den eher fragen, ob ich das Ding mal fahren darf, weil das sieht echt witzig aus.
Das ist witzig, ne? Ja, diese kleinen knuffigen Dinger.
Die haben ja Vierradlenkung und vorne so Bürsten und
Vierradlenkung. Wir können alle in unterschiedliche Richtungen lenken.
Bestimmt.
Dann bricht das Auto einfach aus.
Ja, wäre die CDU ein Auto?
Dann,
würden alle vier Räder in andere Richtungen.
Da hat man auch das Gefühl, da gibt's aktuell Vierradlenkung. Vierradlenkung habt ihr auch in der kommenden Woche wieder. Dann sind wir nämlich wieder für euch da mit eurem Podcast für
nur
Süd,
für
Niedersachsen. Dich. Ja, wir sind für dich da und für dich und für dich. Und dann nächste Woche sogar zum 197. Mal. Vielleicht haben wir eine Überraschung zur 200. Folge.
Den Walter, den Matthias, Michael. Alle könnt ihr mithören.
Alle, jeder.
Ja.
Überall.
Ihr könnt uns auch unterstützen übrigens, wer das noch nicht weiß, unter steadyhq.de haben wir eine Seite, steadyhq.de/nordcast. Dort könnt ihr uns mit einem Abo unterstützen, schon ab 2 Euro im Monat oder macht gleich das Jahresabo, ist ein bisschen günstiger. Was machen wir mit dem Geld? Nordcast. Das finde ich immer wichtig dazu zu sagen, dass wir uns da jetzt nicht bereichern. Doch, tun wir.
Genau, bis nächste Woche.
Tschüss.
Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennicke.
Denn das finde ich sensationell. Nicht nur, dass Jan Böhmermann jetzt eine eigene kleine Klatschzeitung rausgebracht hat, sondern dass der Burda Verlag jetzt sagt, Jan Böhmermann würde über die Grenzen des guten Geschmacks mit dieser Darstellung gehen. Das sind doch die Leute, die jeden Tag Michael Schumacher irgendwelche neuen Geschichten andichten, die sagen, dass Helene Fischer sich von ihrem Mann nicht getrennt hat, sondern jetzt die große Überraschung kommt und so weiter und so fort. Wer mit falschen Geschichten wissentlich falschen Geschichten Geld verdient,
ja,
der gehört gehauen.
Weil diese Zeitungen haben eigentlich ein ganz anderes Problem. Ich glaube nicht, dass viele, also ein Großteil der Geschichten sind wirklich falsch. Aber was die meisten Menschen aufregt, sind die Überschriften, die halt da einfach dafür, das ist einfach gedrucktes Clickbait. Ja. Ne? Also die Überschriften Clickbait. Machen Sensation. Und im Artikel ist es dann halt irgendeine flache Story.
Ja.
Aber was denen halt wirklich, also das ist ja nicht verwerflich. Das machen so viele gerade im Internet. Das ist einfach nur anstrengend, aber es ist eigentlich nicht verwerflich. Was dann halt verwerflich ist, dass 50% der Artikel teilweise erfunden sind oder konstruiert sind. Oder dass wirklich
Interviews,
dass wirklich Menschen dort bedrängt wurden, um diese Artikel zu machen. Und das hat mit Journalismus einfach nichts zu tun.
Richtig. Tschüss.
Tschüss.
Da ist er schon wieder mit dem Putzwagen.
Ja, das ist die andere Seite.